Als Bibeltext ist uns heute die Geschichte vom verlorenen Sohn vorgegeben. Und jetzt schalten vielleicht manche ab und sagen, das kenne ich doch schon. Es gibt ja Grundfrage beim verlorenen Sohn, und zwar, wie man diese Geschichte richtig betitelt. Man kann sagen, der verlorene Sohn, so ist eigentlich die klassische Variante. Und man kann auch sagen, der barmherzige Vater. Was ist richtig, was ist falsch? Ich würde mich gar nicht entscheiden, weil ich glaube, dass unterschiedliche Aspekte hervorgehoben werden. Wenn wir uns in den Blick nehmen, ist vielleicht richtig der verlorene Sohn. Und wenn man den Schwerpunkt auf Gott richtet, eher der barmherzige Vater. Ich lese es jetzt mal vor und möchte danach versuchen, die Geschichte aufs Abendmahl zu beziehen. Und weil unsere Teenies und Konfis nicht da sind, lese ich heute mal aus der Lutherbibel. Vom verlorenen Sohn. Und Jesus sprach, ein Mensch hatte zwei Söhne. Und der Jüngere von ihnen sprach zu dem Vater, gib mir, Vater, das Erbteil, das mir zusteht. Und er teilte Hab und Gut unter sie. Und nicht lange danach sammelte der jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein fernes Land. Und dort brachte er sein Erbteil durch mit Prassen. Als er aber alles verbraucht hatte, kam eine große Hungersnot über jenes Land und er fing an zu darben. Und ging hin und hängte sich an einen Bürger jenes Landes, der schickte ihn auf seinen Acker, die Säue zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, die die Säue fraßen. Und niemand gab sie ihm. Da ging er in sich und sprach, wie viel Tagelöhner hat mein Vater, die Brot in Fülle haben, und ich verderbe hier im Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen, und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Mache mich einem deiner Tagelöhner gleich. Und er machte sich auf und kam zu seinem Vater. Als er aber noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater und es jammerte ihn. Und er lief und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten, bringt schnell das beste Gewand her und zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an seine Füße und bringt das gemästete Kalb und schlachtet es. Lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Aber der ältere Sohn war auf dem Feld. Und als er nahe zum Hause kam, hörte er singen und tanzen und rief zu sich einen der Knechte und fragte, was das wäre. Der aber sagte, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wieder hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Da ging sein Vater heraus und bat ihn. Er antwortete aber und sprach zu seinem Vater, siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe dein Gebot nie übertreten und du hast mir nie einen Bock gegeben. Dass ich mit meinen Freunden fröhlich wäre. Nun aber, da dieser dein Sohn gekommen ist, der dein Hab und Gut mit Huren verprasst hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Er aber sprach zu ihm, mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir, und alles, was mein ist, das ist dein. Du solltest aber fröhlich und guten Mutes sein, denn dieser, dein Bruder, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden. Wie gesagt, ich möchte es heute mal auf das Abendmahl übertragen, einzelne Aspekte aus der Geschichte vom verlorenen Sohn. Das erste, Saubohnen oder Brot. weiß nicht, ob ihr die Saubohnen kennt, die kann man ja auch essen, aber in der Regel werden die als Schweinefutter verwendet. Heute gibt es wahrscheinlich anderes und besseres, proteinreicheres Schweinefutter, da müssten wir mal unsere Bauern fragen, wie es genau ist. Aber jedenfalls so ein Schweinefutter, das kann man schon irgendwie essen, aber so richtig gut schmeckt es nicht. Hat sich nicht durchgesetzt als Ernährung für uns Menschen. Also Saubohnen oder Brot. Brot ist was Gutes, weil wir so im Überfluss leben, könnte man sogar sagen, naja, vielleicht müsste man Kuchen hier nehmen oder das gute Fleisch dazu. Also richtig gutes Essen gibt es bei dem Vater. Als der Sohn zurückkommt, wird sogar das gemästete Kalb geschlachtet. Und vielleicht darf man das doch auf unser Leben als Christen übertragen und auf die Frage, wo wir unsere geistliche Nahrung hernehmen. Wir haben die Möglichkeit, dass wir uns geistliche Speise, gutes Brot, gute Ernährung für unsere Seele bei Gott holen. Und diese gute Nahrung, die Gott uns gibt, es ist eigentlich ganz klar, es ist die Bibel und es ist das Abendmahl. Wenn wir heute in der Kirche drüben wären, dann könnten wir es ja auch sehen, wenn Leute von auswärts kommen, die nehmen das noch wahr, wir haben uns da schon lange dran gewöhnt, wir haben ja so eine Ansbacher Kanzelwand, wo unten der Altar ist und oben die Kanzel, das gibt es gar nicht so oft in Württemberg und das ist ein theologisches Programm und es soll deutlich machen, unsere Seele wird satt durch das Wort Gottes, durch die Verkündigung, durch die Bibel und durchs Abendmahl. Das ist eigentlich das Gleiche, nur auf unterschiedliche Art. So wie ein Choral, der Gott lobt, Lobpreis ist und ein modernes Lied genauso Lobpreis ist, wenn es Gott lobt. Und darum geht es also, wir haben von Gott die Möglichkeit, dass unsere Seele satt wird. Wenn wir Durst haben nach Sinn, wenn wir nicht weiter wissen, wenn uns Probleme plagen, wenn wir irgendwie merken, es geht nicht weiter, dann hat Gott Möglichkeiten geschaffen, uns wieder zu stärken. Durch die Bibel und durchs Abendmahl. Und jetzt mal die Frage, wie machen wir es, wenn unsere Seele hungert, wenn wir Durst haben nach gutem Wasser, was machen wir dann? Gehen wir zum Schweinefutter und füllen das mit irgendwas an? Oder gehen wir zu Jesus und sagen, still du meinen Hunger? Ich glaube, es gibt unglaublich viele Dinge, wie man die Seele zumindest kurzfristig besänftigen kann. Das ist ja interessant, das Wort Zerstreuung, das heißt ja irgendwie, dass sich so ein bisschen auflöst. Zerstreuung heißt, ich fütter meine Seele mit irgendwas, was sie nicht wirklich befriedigt. Das kann das Fernsehen sein, das kann das Internet sein, das kann Essen sein, alles Mögliche. Und das Eigenartige ist immer, die Dinge, die sind alle an sich nicht schlecht. Aber wenn wir sie an die Stelle der geistlichen Nahrung setzen, dann werden sie schlecht für uns. Und dann schaden sie uns. Also wenn ich meine Erfüllung und meine Sehnsucht mit solchen Dingen zu stillen versuche, dann geht es immer schief. Ist ja interessant in der Geschichte, dass der verlorene Sohn, als er da an dem Schweinetrog sitzt, dieses Essen nicht mal kriegt. Also das ist so ein bisschen, der streckt seine Hand aus nach dem Ersatzprodukt, nach dem Surrogat, diesem chemisch produzierten Essen, so finde ich heute eher unangenehme Vorstellung, aber er kriegt es nicht mal. Also nicht mal das schlechte Essen bekommt er. Ich glaube, dass Jesus das bewusst gewählt hat, dass er selbst für diese Tätigkeit, die er beim Schweinehüten macht, nichts bekommt, obwohl er eigentlich ja was dafür bekommen müsste. Also das ist die erste Frage mit den Saubohnen. Ich habe sie mal gegessen, die waren gar nicht so schlecht, aber also jedenfalls Schweinefutter oder echtes, richtig gutes Essen, euer Lieblingsessen. Irgendwas, Zerstreuung oder Jesus in seinem Wort und beim Abendmahl. Das wäre der erste Aspekt, der, denke ich, hier drin steckt über das Abendmahl. Und dann gibt es noch einen anderen Aspekt, den ich sehr spannend finde, und zwar ist es ja so, bei uns im Gottesdienst, in unserem Gottesdienstablauf, dass wir immer beim Abendmahl unsere Sünden bekennen. Manche kennen das vielleicht aus Bayern oder Baden oder Sachsen. Da ist bei jedem Gottesdienst am Anfang das Sündenbekenntnis. Bei uns hat man das zum Abendmahl gepackt. Und ich glaube, das ist eine besondere Möglichkeit, weil es dann auch nicht immer ist, sondern dass wir sagen, wenn wir das Abendmahl feiern, dann sagen wir, was wir falsch gemacht haben. Und der Sohn, der verlorene Sohn hier, ist ein absolutes Vorbild. Ich möchte den Vers vorlesen, der in der Lutherbibel auch fett gedruckt ist. Der sagt, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Bei dem, was der verlorene Sohn sagt, da hören alle Ausreden plötzlich auf. Wir können ja immer alles erklären. Die Umstände sind auch immer mit Schuld, wenn ich was falsch mache. Es ist schon auch richtig, dass für alles einen Grund gibt und dass immer auch ein anderer mit Schuld ist. Und die Geschichte der Sünde und die Geschichte von sündigen Menschen beginnt ja nach der Schöpfung beim Sündenfall damit, dass man immer alles auf andere schiebt. Und der verlorene Sohn, der hört damit auf. Der sagt, ich schiebe es jetzt nicht auf andere. Ich schiebe es nicht darauf, dass es in der Familie von dem Vater so langweilig und spießig zuging. Er schiebt es nicht auf die bösen, falschen Freunde, die ihn vom richtigen Weg abgebracht haben. Er sieht es ein und er ist ehrlich und er sagt, ich habe gesündigt. Und dann noch weiter, ich bin es eigentlich nicht wert, dass ich dein Sohn heiße. Ich glaube, von dem kann man viel lernen. Da freut sich Gott drüber, wenn wir ihm gegenüber ehrlich sind und nicht die vielen Ausreden mit reinpacken, die wir immer haben. Es gibt immer Ausreden, aber wenn wir ehrlich sind, dann ist es doch für die Beziehung zwischen Gott und mir wichtig, dass ich ihm gegenüber ehrlich sage, wo ich stehe und was bei mir falsch gelaufen ist, was mein Fehler ist und nicht der Fehler der anderen. Sündenbekenntnis. Nachher beim Abendmahl können wir es ja ganz bewusst so zu Gott sagen, wie der Sohn hier. Und dann gibt es beim Abendmahl ja immer den Zuspruch der Vergebung, Fremdwort Absolution. Also Absolution heißt Lossagen von der Schuld. Man wird wieder frei und man wird neu eingesetzt als Kind Gottes. Und das passiert hier, und es passiert symbolisch durch diese neuen Kleider und durch den Ring, den der Sohn bekommt. Die Ausleger sind sich einig, dass es da um einen Siegelring geht. Ich habe einen Kumpel gehabt, der saß in Mathe neben mir. Es war ein Graf und der hat noch irgendwie aus dem 17. Jahrhundert oder so einen Siegelring gehabt und war da mächtig stolz drauf. Dadurch heute kann er sich nichts mehr davon kaufen, aber wenn man früher Macht hatte und mit seinem Siegel was besiegelt hat, dann hat es die Gültigkeit von einem Gesetzestext gehabt. Und wie ist es hier? Wenn dieser Sohn den Siegelring wieder bekommt, dann kriegt er wieder die Vollmacht, die jemand hat, der zu dieser Familie des Vaters gehört. Und er kriegt neue Kleider. Die ganzen Lumpen, die kann er wieder ablegen und er kriegt ein neues, festliches Gewand. Er hat gar nicht damit gerechnet. Er war der Meinung, wenn ich da so ein bisschen mitmachen darf als der letzte Diener in dieser Familie, muss ich froh sein. Aber er wird wieder voll eingesetzt als Gottes Kind. Und darum geht es auch, dass wenn wir unsere Sünden bekennen und um Vergebung bitten, dass Jesus uns dann wieder einsetzt als Tochter oder als Sohn Gottes. Und dass wir wieder die ganze Vollmacht haben, die alle Kinder Gottes haben. Und die Vollmacht ist, dass wir mit dem Vater im Himmel reden und dass wir im Himmel mit dabei sind. Das ist dieser Siegelring, die Vollmacht, die wir dadurch haben. Und dann noch was zum Abendmahl. Und zwar, jetzt komme ich doch zu dem älteren Sohn. Bei dem älteren Sohn ist es ja so, dass er sich darüber aufregt, dass dem Jüngeren vergeben wird. Und als er dann in das Gespräch geht mit dem Vater, das ist ja was sehr Gutes an der Geschichte, dass der ältere Sohn nicht einfach verbittert weggeht und das Gleiche macht wie der Jüngere, sondern dass er sich auf dieses Gespräch mit dem Vater einlässt. Und der Vater sagt dann, mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir und alles, was dein ist, ist mein. Was der Vater eigentlich sagen will, ist, dass der ältere Sohn durch die Gemeinschaft mit ihm all diese Angebote, die Gott den Gläubigen macht, in Anspruch nehmen kann. Und ich glaube, das ist was, was für Leute, die im Glauben stehen und die Jesus vertrauen, sehr wichtig ist, dass wir auch die Möglichkeiten in Anspruch nehmen, die Gott uns schenkt. Wir können es am Abend mal festmachen. Ich bin natürlich auch gerettet, wenn ich Jesus vertraue und wenn ich irgendwie sage, ach, das Abendmahl oder das Bibellesen oder Gottesdienst oder so, das kann ich mir schenken. Aber ich nehme das, was Gott mir schenken will, nicht in Anspruch. Ich kann natürlich sagen, ach, mit dem Beten, das reicht doch, Vater unser, einmal in der Woche, ich bete nicht weiter. Das geht schon auch irgendwie. Aber ich verpasse die Chancen, die Gott mir gibt. Es ist ein bisschen so wie bei vielen Mitgliedschaften in einem Sportverein oder in einem Fitnessstudio. Die leben ja wahrscheinlich, also zumindest ein Fitnessstudio, ich gehe da normal nicht hin, außer mit meiner Schulter bin ich mehr. Also jedenfalls, ich habe schon die Vermutung, dass die ein bisschen davon leben, dass da Leute Mitglieder sind, die gar nicht hingehen. Das ist natürlich praktisch für den Fitnessstudio-Betreiber. Für Gott ist es nicht praktisch. Der will es anders. Der will, dass die, die dabei sind und die an Jesus glauben, dass die das auch in Anspruch nehmen. Da geht es jetzt nicht, dass man alle Gruppen und Kreise oder so belegt und da immer dabei ist, sondern es geht darum, dass man sagt, ich lebe die Beziehung mit Gott auch. Ich bete, ich gehe zum Abendmahl, ich rede über den Glauben, ich gucke in die Bibel rein und dann nehme ich das in Anspruch, was Gott mir an Möglichkeiten bietet. Und dann ist es doch hoffentlich auch so, dass wir es anders machen wie der ältere Sohn, dass wir nämlich dann, uns dann freuen, wenn jemand wieder zurückkommt zu Gott und neu als sein Kind aufgenommen wird. Amen.